my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest.
Hallo und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Am Mikrofon sind Aline Kinsey und Janina Ellinger.
Heute hören Sie bei Fokus Südwest zwei Interviews des 10. Jazz Art Festivals Schwäbisch Hall und einige Zahlen zum Jubiläumsjahr. Doch zunächst die Nachrichten.
Stuttgart. Auf dem Vaihinger Campus der Universität Stuttgart soll Ende 2016 die Zukunft der Automobilbranche entstehen. Ausgangspunkt ist das Forschungsprojekt Arena 2036. Das Projekt hat sich vor 4 Jahren gegenüber 90 Bewerbern bei einem Wettbewerb des Bundesforschungsministeriums durchgesetzt. Die englische Abkürzung Arena wird ins Deutsche mit aktive Forschungsumgebung für die nächste Autogeneration übersetzt. Arena 2036 soll, laut Rektor der Stuttgarter Universität Wolfram Ressel, helfen, den Berufszweig der Automobilbranche bei Studenten wieder beliebter zu machen. Es ermöglicht eine enge, praktische Zusammenarbeit von Studenten mit der Industrie und bekannten Unternehmen wie Siemens. Die Forschungsfabrik auf dem Unigelände hatte vor kurzem Richtfest. Von den insgesamt 30 Millionen Euro Baukosten fördert die EU 15 Millionen Euro. Den Rest trägt die Universität Stuttgart. Für den Vorsitzenden des Trägervereins Peter Fröschle stellt Arena 2036 ein zukunftsweisendes Beispiel für die Automobilbranche dar. Neben der Erforschung von kostensenkenden und umweltschonenden Verfahren des Autobaus werden auch Wege zur Optimierung von Arbeitsprozessen gesucht.
Stuttgart. In Baden-Württemberg ist die Einwohnerzahl so hoch wie noch nie. Grund dafür sind die anhaltenden Flüchtlingsströme und die wachsende Zahl der Zuwanderer aus anderen Bundesländern. Laut Statistischem Bundesamt wurden 2015 ca. 11 Millionen Menschen in Baden-Württemberg registriert. Ein Rekord in der Geschichte des Landes. Außerdem sind noch niemals so viele Menschen im Südwesten ein- und ausgewandert wie im letzten Jahr. 2015 sind 317.000 Menschen nach Baden-Württemberg eingewandert und gleichzeitig haben rund 150.000 das Land wieder verlassen. Diese Zahlen basieren auf einer Schnellschätzung. Nach Angaben des Statistischen Landesamts liegt die Anzahl der Migranten wahrscheinlich noch höher. Vermutet wird, dass durch die Überlastung der Meldebehörden womöglich nicht alle Schutzsuchenden registriert werden konnten.
Schwäbisch Hall. Werke von Künstlern wie Michael Klenk, Markus Neufanger und Susanne Neuner wurden für einen guten Zweck im Hellisch-Fränkischen Museum versteigert. Das höchste Gebot bekam mit 2.400 Euro eine mit Blattgold verzierte Skulptur von Michael Turzer. Die eine Hälfte des Erlöses der 40 Werke ging an die 20 nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstler. Die andere Hälfte der Einnahmen wurde an den Förderverein Klinik für Kinder und Jugendliche am Diakonie-Klinikum gespendet. Die Vorsitzende des Fördervereins und Bürgermeisterin Bettina Wilhelm ist nicht nur von dem Erfolg der Kunstversteigerung begeistert, sondern möchte mit der bunten Mischung der Kunstveranstaltung gleichzeitig Menschen für regionale Kunst begeistern. Nach dem regen Interesse und Erfolg der diesjährigen Kunstauktion sind regelmäßige Versteigerungen für einen guten Zweck geplant.
my track. Let me go. Let me go. Let me go. Stop talking, let me go. Our time together always ended up in war. Every whisper made you jealous, and then from the start, it is nice to see you shouting out for throwing me out. No excuses, but this time it's gonna be the last. Let me go. Let me go. Let me go. Oh, baby, let me go.
Das Festivalteam des 10. Schwäbischer Jazz Art Festivals, bestehend aus Jazzclub, Konzertkreis Triangel, Goethe-Institut und Städtischem Kulturbüro, kann mit dem Jubiläumsfestival nur zufrieden sein. 1869 Jazzfans besuchten die 9 Konzerte des Festivals mit 26 Musikern aus 12 verschiedenen Ländern. Deren Altersspanne reichte vom 20-jährigen Pianisten bis zum 90-jährigen Saxophonisten. Die Konzerte mit dem Rabbi Abu Khalil Trio am Samstag in der Hospitalkirche und mit dem Duo Michael Wolny und Heinz Sauer am Sonntagvormittag in der Kunsthalle Würth waren ausverkauft. Thorsten Rosenberger hat beim 10. Jazz Art Festival mit Rabbi Abu Khalil darüber gesprochen, was seine Musik geprägt hat und was er seinem Publikum mit seiner Musik geben möchte.
Radio Störfunk live vom Jazz Art Festival 2016, live vom Jubiläumsfestival und bei mir am Mikrofon Rabbi Abu Khalil, der heute Abend um 21 Uhr, wenn ich es recht im Kopf habe, seinen Auftritt hat hier in der Hospitalkirche. Ich habe gelesen, dass Rabbi eine ganz spezielle Bedeutung hat, so viel wie Frühling. Stimmt das, was ich da gelesen habe?
Das ist wahr, ja. Rabia ist es eigentlich. Das heißt Frühling. Ja.
Also kommt der Frühling im wahrsten Wortsinne jetzt nach Schwäbisch Hall endlich. Über Sie war zu lesen, dass die Basis Ihrer Spielweise die Musiktradition sei, Musiktradition der arabischen Länder. Sie selber haben mal drüber gesagt, so ein Ausdruck wie Tradition sei eher wenig griffig, sogar Blödsinn.
Naja, die Sache ist eigentlich die, dass der Begriff Tradition natürlich immer nur auf eine Musik oder auf eine Kultur angewandt wird, die eher folkloristisch veranlagt ist. Also man würde überhaupt nicht von europäischer Musik als Tradition sprechen. Und das liegt eigentlich daran, dass europäische Musik dokumentiert ist. Das heißt also, wer heute jetzt so schreiben würde wie Bach oder wie Beethoven, der würde man ihm sagen, wofür denn, was soll das? Eine Musik oder eine Musiktradition, die nicht so notiert oder in Zeiten und Zeitabschnitten und Äras eingeteilt ist, auf die kann man das ja anwenden, weil man nicht mehr weiß, was damals war. Und das, was heute jetzt in der arabischen Musik auch als Tradition bezeichnet wird, war ja auch, als es angefangen hat, gar nicht traditionell. Und da kenne ich sogar von mir selber, von einigen Musikern, mit denen ich geredet habe, die sehr als traditionell gelten und die behaupten von sich, also ich bin überhaupt nicht traditionell. Sie sehen die gar nicht so und hören die überhaupt nicht gern. Und von daher ist das eigentlich, glaube ich, eher ein virtueller Begriff als einer, der tatsächlich auf was, zumindest für mich, auf was anbetrifft. Zudem ist für mich Musik ein emotionaler Ausdruck und kein stilistischer. Und ich glaube, wenn ich so mein Leben, ich komme aus dem Libanon, ich bin nach Europa gereist, ich habe arabische Musik studiert, ich habe westliche Musik studiert, ich lebe im Westen, ich habe schon in mehreren Ländern gewohnt. Ich glaube, wenn das alles nicht einen künstlerischen Einfluss auf meine Arbeit gehabt hätte, dann wäre es schade. Es wäre ein Armutszeugnis. Und ich bin eigentlich froh, dass alles, was sonst als Tradition oder sonst was für mich eigentlich überhaupt keine Bedeutung hat.
Also Sie reden dann eher von Einflüssen, sagen wir mal, in diesem Zusammenhang. Wenn Sie das jetzt auf konkrete Personen beziehen wollten, gibt's sowas wie Vorbilder aus dem Bereich des Jazz oder von anderen Bereichen her?
Ach, natürlich, jede Menge. Also da vieles vielleicht auch nicht nur musikalisch, sondern einfach, wie man etwas angeht. Von Miles Davis habe ich zum Beispiel, wenn man sagt, dass wer mein Vorbild ist, das ist, man wird ihn wahrscheinlich nicht über die Musik hören, aber er hat mich sicherlich emotional beeinflusst. Auch wie er in seiner Band, er war, wenn er Solo gespielt hat oder wenn er seine Band war, war nicht Trompete überall, sondern es war seine Band. Wenn er nicht dabei war, klang sie ganz anders. Egal, ob er jetzt gespielt hat oder nicht, während er nicht dabei war, wenn er da war, klang die Band einfach anders. Und das hat mir sehr gut gefallen, dass es bei ihm nicht um die Trompete ging, sondern dass es bei ihm wirklich um den Gesamtklang ging, um die Musik. In der arabischen Musik habe ich natürlich auch viele, die ich gehört habe, die mich beeinflusst haben. Wichtiger, glaube ich, ist als dass man sagt, naja, da höre ich hier den Einfluss durch, dort höre ich den Einfluss durch. Ich glaube, sich beeinflussen zu lassen von etwas ist ein unbewusster Vorgang. Für mich zumindest. Es ist immer ein unbewusster Vorgang. Ich weiß, ach, das ist etwas, ja, das könnte da sein oder das könnte dort. Und ich glaube, ich fühle mich beeinflusst von Brahms, genauso wie von Miles Davis, wie von, wenn man darüber sprechen kann, alles, was ein Musiker hört oder emotional empfindet, sollte zumindest seine Interpretation in der Ausdrucksform finden.
Die Musik, die Sie auch nachher auf die Bühne bringen, die ist ja immens populär geworden die letzten Jahre. Würde ich sagen, also für mein Dafürhalten seit den 90er Jahren bis jetzt hat sie an Popularität.
Die 90er Jahre.
Ja, bin ich etwas großzügig gesagt, die letzten Jahre. Haben Sie da eine Erklärung?
Ich wünschte, ich hätte es. Es freut mich natürlich, dass das der Fall ist, obwohl man meinen würde, die Musik hat eigentlich sämtliche Ingredienzen eines gigantischen Flops. Wenn man erstes Mal singt niemand, die Musik ist eigentlich nicht einfach zu hören, die Rhythmen wechseln, ich kann es schwer sagen. Ich glaube, vielleicht, dass es möglicherweise daran liegt, dass, wie ich das schon vorher gesagt habe, für mich Musik kein stilistischer Ausdruck ist. Ich habe mich nie in einen Stil eindrücken lassen. Ich habe mich auch nie reindrücken lassen wollen. Bewusst nicht. Das hat mich auch immer geärgert, wenn jemand mir gesagt hat, ach, das ist Jazz. Das ist nicht Jazz in dem Sinne. Ist es nicht. Ich will mir auch den Schuh nicht anziehen. Ich will nicht, dass jemand kommt und mir sagt, das ist aber kein Jazz. Ich bin der Erste, der das sagt. Das ist arabische Musik? Nein. In den arabischen Ländern sagt man mir, ach, das ist nicht arabisch. Hier sagt man, das ist nicht europäisch. Das ist arabisch. Ich glaube, genau das ist vielleicht etwas, was möglicherweise eher die Leute trifft. Das ist für mich völlig nebenbei. Von Béla Bartók sagt auch keiner, das ist ungarische Musik, oder man wirft ihm nicht vor, dass es nicht ungarisch genug ist. Ich glaube, so sehe ich das. Ich bin in erster Linie Komponist. Ich habe das Bedürfnis, Musik zu schreiben, egal, auch nicht, auch für andere Leute außer für mich. Das war schon immer der Fall. Das war, seit ich mich erinnern kann, wollte ich Musik schreiben und Musik machen. Und ich glaube, insofern kann man schon sagen, dass man darüber hinaus ist.
Eine letzte Frage noch zu dem Ort hier. Nicht wenige sagen, es ist ein ganz wunderbarer Ort, ein ganz besonderer Ort hier in dieser Kirche. Kann das oder hat es überhaupt Einfluss auf die Musik, die dann stattfindet auf der Bühne? Kann man sich da inspirieren lassen? Nimmt man das wahr während eines Konzerts oder ist man da so mit sich und der Musik beschäftigt, dass man all das drumherum ausblendet?
Weißt du, ob mich die Kirche beeinflusst? Immer als Kirche oder als Raum?
Der Raum als solcher.
Ja, aber natürlich, es ist immer etwas, womit man spielt. Und es gibt schöne Räume und es gibt hässliche Räume. Natürlich fühlt man sich einfach wohl. Aber ich glaube, wenn wir anfangen zu spielen, dann vergisst man alles Mögliche. Ich könnte sonst wo sein. Es ist, ich habe überhaupt kein Problem. Manchmal klingt es besser, manchmal ist es leichter. In einer Kirche ist es immer ein bisschen, man muss immer aufpassen, weil das halt, dass man mit dem Schlagzeug, man stellt sich auf den Raum ein, man stellt sich klanglich auf den Raum ein. Insofern spielt das schon eine Rolle. Ich glaube, den größeren Einfluss hat das Publikum auf die Musik oder auf das, was wir spielen. Und ich versuche natürlich, das ist ja der Unterschied zwischen einem Konzert und einer Aufnahme, dass man mit dem Publikum letztendlich kommuniziert und sie ein Teil zu dem musikalischen Geschehen sind.
Rabi Abu Khalil im Interview mit Thorsten Rosenberger beim 10. Jazzart Festival Schwäbisch Hall. Ebenfalls dieses Jahr beim Jazzart Festival aufgetreten sind Bodek Janke und Matthias Schriefel. Ralf Snurawa sprach nach ihrem Auftritt in der Hospitalkirche mit den beiden Musikern. Zuerst fragt er Bodek Janke, wie man ihr musikalisches Projekt denn am besten bezeichnen würde.
Ja, bezeichnen, also das Projekt hatte ursprünglich mal einen Namen, das war Fanfarov. Das gab es schon vor einigen Jahren mal. Matthias und meine Wenigkeit haben zusammen gespielt. Und da wir eine Mischung sind aus Fanfaren und Osteuropa und Allgäu und Weltmusik und Schlagzeug, haben wir uns für Fanfarov entschieden. Das ist ein Duo gewesen ursprünglich und heute haben wir noch mit zwei Gästen gespielt, Amit Nadig und Nivedita Sharma. Und das ist jetzt etwas ganz Neues. Also einen konkreten Namen dafür gibt es noch nicht, würde ich sagen. Aber momentan arbeiten wir mit dem Titel Fanfarov featuring Amit Nadig und Nivedita Sharma.
Indische Barockmusik, oder?
Barockmusik war ja auch viel improvisiert, haben viele Menschen vergessen. Da gab es auch ganz lustige Sachen, zum Beispiel in der Trompetenliteratur sieht man so Silben in der Barockmusik, wo so Sachen draufstehen wie zum Beispiel Güle, Dike, Tana, solche Silben, wo man ganz sicher davon ausgehen kann, dass die eigentlich geswungen haben im Barock. Und das finde ich total lustig. Erstens, dass man im Barock wahnsinnig viel improvisiert hat und sich die Trompeter auch getroffen haben und haben einfach mal gejammt mit ihren Naturtrompeten, weil es gab ja keine Ventile. Und auch sonst gab es halt ganz, ganz viel Improvisation. Auch ganz üblich war, dass man, wenn man eine Wiederholung hat, dass man bei der Wiederholung halt Variationen einbaut, Verzierungen macht. Alles Sachen, die verloren gegangen sind in der Klassik, auf Kosten der Perfektion. Ja, also auf eine Art ist es ja schon barock, weil die Inder in ihrer Klassik zu 99% improvisieren und sogar noch viel weiter sind, wie wir im Barock waren. In der Improvisationshinsicht, es ist fast verdreht. In Indien ist es so, dass die Volksmusiker eigentlich fast nur fixe Abläufe spielen und die wirklichen klassischen Musiker in Indien improvisieren zu 99%.
Oder um Ravi Shankar zu zitieren, 95% of Indian music is improvisation.
Hat er aber doch untertrieben. Also ich finde, das ist eigentlich eher mehr. Aber vielleicht ist es auch ja je nach halt Künstler, je nach Entscheidung, wie viel man machen will. Aber es passieren da so Sachen, wie dass dann sich die Musiker einfach treffen, dass die keine Sekunde zusammenproben, sondern dass jeder sich selber vorbereitet und jeden Tag teilweise 20 Stunden übt. Die üben so viel, das kann man sich heutzutage im Westen gar nicht vorstellen, auch rein technisch nicht.
Die ganzen Ragas erstmal kennenlernen, ne? Die es überhaupt gibt. Ich glaube, das sind, ich weiß nicht wie viele.
Also eigentlich die Anzahl ist unerschöpflich, weil man auch ständig neue Ragas dazu komponieren kann sozusagen. Aber es gibt weit über 100 Grundragas im Norden Indiens zumindest. Also das ist die Musik, die ich jetzt seit fast 11 Jahren studiere intensiv. Der Matthias hat sich mit südindischer
Musik. Und jetzt schauen wir mal, weil in der Klassik, da gibt es grundsätzlich vor allem 2-3 Skalen, die aber dann halt von verschiedenen Funktionen gespielt werden. Und dann später hat man noch ein paar mehr erfunden, Messier und so weiter. Aber eigentlich im Vergleich wahnsinnig wenig. Aber wir haben halt dafür diese Horizontalität. Na, das heißt anders. nach oben
heißt. Vertikal
heißt. Vertikal haben wir, genau. Also wir haben halt Harmonien und die haben halt nur horizontal. Das ist der große Unterschied.
Barock meinte ich jetzt natürlich auch, weil diese große Lust am Spielen, das habe ich jetzt eigentlich auch so ein bisschen als Barock empfunden, dass man sozusagen so richtig miteinander explodieren kann.
Interessant, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber das freut mich. Also ich bin Barock-Fan und auch bei Kirchen, wenn die einfach Spaß haben wollten, wenn die einfach sich eine Kirche bauen wollten oder die Könige, dass sie halt ihr Haus hatten, wo sie halt Spaß hatten und wo halt ein paar nackte Frauen an der Wand waren, dann kann ich das viel mehr verstehen, wie wenn man irgendwelche Bilder sich aufhängt, wo man sich selber vor einem Schlachtfeld darstellt oder als irgendwas, was man eigentlich gar nicht ist.
Bemerkenswert fand ich auch jetzt bei den südindisch beeinflussten Momenten, dass der Weg zum Lateinamerikanischen zum Beispiel gar nicht so weit ist.
Ja, gut, das ist was ganz Neues, was wir halt probieren. Es gab ja schon Millionen Projekte, wo irgendwelche Europäer was machen mit Indern und die Europäer dann wie so Touristen auftauchen und bloß eigentlich ein bisschen reinschnuppern in die indische Musik, weil das ist ja so eine Wissenschaft, dass man, wenn man das 10 Jahre macht, dann ist man immer noch totaler Anfänger. Die wirklichen Könner, die machen das, seit sie 3 sind, und zwar machen die nichts anderes, so wie der Arme zum Beispiel. Und dann können wir das immer nur secondhand wiedergeben oder wir machen halt was ganz Neues. Und unser Wunsch war es halt, was zu machen, das halt mehr Originalität mitbringt und das wieder ein neues Kapitel schreibt in der Weltmusik und nicht einfach nur das Gleiche macht, wie jetzt schon vor 20, 30 Jahren gemacht wurde.
Für die Tänzerin war es, glaube ich, nicht ganz einfach, nicht nur Tablas zu hören, sondern auch Drumset. Wie hat mir das vorher koordiniert, dass man da irgendwie so einen gemeinsamen Nenner findet?
Ach, also die beiden, also sowohl die Tänzerin als auch der Flötist, sind sowas von schmerzfrei, würde ich jetzt mal das Wort benutzen. Und auch eigentlich die meisten anderen Musiker aus Indien, die ich kennengelernt habe, die sind so offen und haben so auch eine große Lust, mit ganz neuen Sounds zu arbeiten, die für ihre Ohren vielleicht irgendwie nicht alltäglich sind. Die stehen total drauf, wenn ich einen ganz einfachen Rockgroove spiele oder irgendwie so einen Salsa-Beat oder sowas, weil die das halt, das ist genauso wie wir das toll finden, wenn sie halt tanzt oder wenn ein toller Flötist irgendwie so seine unfassbaren Raga-Muktayams da drüber heizt. Das finden wir total super, irgendwie für die ist das halt Alltag. Und genauso ist es umgekehrt, wenn ich auf dem Drumset dann einfach einen Backbeat spiele, finden die das total geil und sie tanzt gerne dazu. Und ich meine, wir haben natürlich, Matthias und ich jetzt in dem Fall, schon die indische Musik so weit studiert, sind in die Tiefe gegangen, dass wir sehr schnell auch irgendwie auf deren Sachen auch einsteigen können und irgendwie etwas mehr als nur ein oberflächliches Verständnis haben vielleicht von dem. Und von daher kann man das, also es gibt viele, viele so Anhaltspunkte, wo wir uns gut vernetzen können, so in diesen, zwischen diesen Kulturen.
Ja, man hat auch manchmal beim Flügelhorn das Gefühl gehabt, so bei den tiefen Tönen hat mich ein bisschen an die tibetische Musik, an diese Blechblasen, zumindest ja fast auch Alphörner eigentlich, die die da haben, auch ein bisschen erinnert. Also man findet dann schon so im Asiatischen dann auch manchmal so Entsprechungen, oder?
Also die Trompete gibt es in allen Kulturen in irgendeiner Form. In der klassischen indischen Musik taucht sie aber überhaupt nicht auf, sondern die taucht da höchstens auf als Fanfareninstrument. Es gibt indische Zigeuner, die auch Blechblasinstrumente spielen. Aber wenn ich jetzt klassische indische Musik mache, mit den ganzen wahnsinnigen Genies, die da rumlaufen, das kann man gar nicht anders sagen. Das Level, was die anbieten, das ist einfach sowas von Wahnsinn, weil es ist ein ganz normaler Standard, dass man 10 Jahre lang 18 Stunden am Tag geübt hat. Und das findet man in ganz wenig Kulturen, dass Musik so wahnsinnig hochentwickelt ist und so geschätzt wird und mit so einer Demut gemacht wird, ohne diese ganze Arroganz, die man leider so oft findet. Das findet man in Indien ganz selten. Und
es hat noch viel Spaß ausgesehen.
Ja, weil es ist einfach auch eine Riesenehre, Musiker zu sein. Bei aller Kritik am Kastensystem, die Musiker sind ja die höchste Kaste, zusammen mit den Priestern und mit den Lehrern. Und das könnte man von mir aus bei uns auch einführen, hätte ich nichts dagegen. Ja.
Das war Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Redaktion und Moderation Miro Ruff, Aline Kinzi und Janina Ellinger.
Alle Meldungen zum Nachlesen und alle Beiträge zum Nachhören auf störfunk.de.